Es bleibt dabei, keine Ruhe in Sicht. Meldungen ohne Ende. Was für ein Januar. Wir haben noch nicht einmal ganze 4 Wochen hinter uns und gefühlt würde das, was bisher passiert ist, schon für das erste halbe Jahr lang. Also, wir analysieren, wir arbeiten auf, bleiben Sie dran. Herzlich willkommen bei Ihrer St. Galler Kantonalbank mit einer neuen Ausgabe von Winklers Weitblick. Der Titel der heutigen Ausgabe lautet Aktienmärkte robust, Nervosität zeigt sich bei Gold und Währungen. Wir haben Dienstag, den 27. Januar und mein Name ist Michael Winkler. Herzlich willkommen. Letzte Woche sprachen wir unter anderem bei Keine Ruhe in Sicht und den Meldungen über Grönland, Trumps neuer angedrohter Zollschock, Europa bereitet Gegenschlag vor, NATO vor der Auflösung. Das hat sich zum Glück alles beruhigt. Aber die Meldungen, die für größere Kursschwankungen sorgen, reißen nicht ab. Lassen Sie uns direkt einsteigen. Und die Meldungen, die wir momentan haben, jetzt über das Wochenende und zum Wochenstart, schauen wir auf Gold. Gold kostet erstmals mehr als 5.000 US-Dollar. Damit knackt das Edelmetall eine wichtige Marke und setzt seine starke Preissteigerung aus dem Vorjahr einfach fort. Und das meine ich damit. Diese ganzen Meldungen, die wir haben, ob das die Geopolitik ist, ob das auf einmal am Wochenende, darauf kommen wir auch gleich, die Währungsmärkte sind, wir kommen in der Summe nicht wirklich zur Ruhe und wo zeigt sich das unter anderem? Und das schauen wir uns auch als allererstes an. Es zeigt sich bei den Edelmetallen. So, und warum reagieren die Edelmetalle momentan so sensibel mit einer starken Kursrallye? Ja, Unruhe an den Devisenmärkten, eventuelle neue US-Dollar-Schwäche, Staatsverschuldung, alle diese Themen scheinen sich speziell, und wir beginnen mit Gold, bei den Edelmetallen als alternative Anlageklasse oder als Absicherung, als Hedge gegen alle diese Themen abzuzeichnen. Schauen wir direkt in den Kursverlauf der letzten Monate seit dem Frühjahr hinein. Gut, es ist jedem klar bei den Meldungen, dass Gold in einem intakten Aufwärtstrend ist. Wenn wir etwas genauer hineinschauen in die Kursbewegung seit etwa November, und ich hatte Ihnen im September, Oktober, hatte ich Ihnen damals noch gesagt, als Gold bis 4.400 US-Dollar hochgelaufen war, es läuft heiß, es muss sich beruhigen, es muss sich abkühlen, es ist völlig überhitzt. Diese Abkühlung hat stattgefunden, auch wenn man die heute schon fast gar nicht mehr wahrnehmen kann, denn es folgte erst einmal eine Beruhigungsphase mit Kursrückgängen von etwa 500 US-Dollar, also bis zu Kursen von etwa 3.900 US-Dollar. Und wenn wir in den Kursverlauf auf die Grafik schauen und eine meiner Lieblingslinien, die pinke Linie, die 38-Tage-Linie, hat diesen Kursrückgang im November, Oktober, November bei diesen 3.900 beendet und in den Wochen danach immer wieder als Unterstützung, Ausgangspunkt für weiter steigende Kurse gedient, mit dem Ergebnis, dass wir aktuell in der Spitze gestern bis 5.100 US-Dollar oder leicht darüber sogar 5.112 waren es. Heute Abend, Dienstagvormittag, wo sind wir momentan? Ja, schon wieder 5.094, knapp an der Marke 5.100. Wie betrachten wir das Ganze technisch? Also es ist natürlich klar, dass das ein intakter Aufwärtstrend ist, unverändert. Gold notiert oberhalb aller Durchschnittslinien, alle Durchschnittslinien steigen. Das ist per se die Definition eines Aufwärtstrends. Allerdings, durch diesen starken Kursanstieg schon wieder in den letzten Wochen ist auch jetzt wieder der Abstand zu den Durchschnittslinien ziemlich groß geworden. Schauen wir drauf. 38-Tages-Linien notiert momentan bei knapp 4.500 US-Dollar. So, dann reden wir von 600 Dollar etwa Abstand. Die 100-Tage-Linie 4.150, da reden wir fast schon von 1.000 Dollar Abstand. Und von der blauen 200-Tage-Linie möchte ich momentan gar nicht reden. 3.750, das sind 1.250, das sind fast 1.350 US-Dollar Abstand. Riesig. In Prozent, die 200-Tage-Linie ist momentan ca. 35% entfernt. Und wenn wir uns die Indikatoren betrachten, im unteren Teil der Grafik, blau und gelb, der MACD, der noch long ist, aber auch das Niveau, was er langsam erreicht ist, ähnelt dem, was wir im Oktober hatten, als wir die Überhitzung hatten. Der RSI ist sowieso im überhitzten Bereich. So schön dieser Kursanstieg momentan sein mag und so logisch das sein mag, dass Gold so auf alle diese fundamentalen Belastungsfaktoren auf dieser Welt reagiert, kurzfristig mit dem Ausmaß dieses Kursanstieges kann ich wieder nur sagen, die Goldrallye läuft heiß. Das ist die taktische Betrachtung. Wie sieht es auf der strategischen Betrachtung aus, auf der Wochenebene? Und da, wenn ich mir den Kursverlauf der letzten 5 Jahre anschaue und dann an einem meiner Sendungen, viele haben mich damals, glaube ich, noch nicht geschaut, aber ich möchte nur noch mal daran erinnern, im März 2024, also vor knapp 2 Jahren, hat Gold damals diesen Widerstand aus den Jahren 2019 bis 2024 bei 2100 US-Dollar überwunden. Und ich hatte damals gesagt, das sieht richtig gut aus technisch. Das ist ein strategisches Investment-Kaufsignal. Dieses Kaufsignal wird wahrscheinlich für mehrere Jahre gelten. Allerdings hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass nach einem Kaufsignal bei 2100 US-Dollar 2 Jahre später Gold schon über 5000 US-Dollar steht. Und das zeigt wieder einmal eines der typischen Merkmale für Bewegungen an den Kapitalmärkten. Trends laufen länger oder häufig länger, als man denkt. So, und wenn wir uns diesen Chart auf der Wochenebene anschauen, ja, seit eben Anfang 2024 ist es die 38-Wochen-Linie, die als Unterstützung immer wieder gedient hat und das nach wie vor alles intakt ist. Auf der Wochenebene ist der Abstand zu den Durchschnittslinien natürlich noch einmal deutlich größer. Also die 200-Wochen-Durchschnittslinie notiert gerade mal bei 2500 US-Dollar. Das ist noch nicht einmal die Hälfte des heutigen Kurses. Indikatoren sind long, MACDs, aber auch der RSI. Wir sind natürlich in einer überhitzten Zone. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie lange das so in dem Tempo weitergeht. Kann nur sagen, je länger es so weitergeht, desto größer wird zumindest temporär dann der Rückschlag sein, weil auch die Kursbewegung bei Gold, das hat der Oktober-November gezeigt, ist keine Einbahnstraße. So schön dieser Anstieg für alle, die Gold besitzen, momentan sein mag, aber da wird momentan ein relativ großer Schluck aus der Pulle genommen. Also, die Goldrallye läuft heiß. Und wenn die Überschrift lautet, Nervosität und Angst zeigt sich bei den Edelmetallen, ist Gold natürlich eins davon, auf das man zuerst schaut. Aber wir schauen jetzt mal auf das zweite, auf Silber. Und da muss ich sagen, also dieser Kursanstieg in den letzten Wochen und Monaten, der ist noch um einiges extremer und dramatischer als bei Gold. Schauen wir direkt hinein. Im Oktober, November Kurse von etwa 50 US-Dollar für die Feinunze Silber. Wir sind jetzt bei 110. Das heißt, innerhalb weniger Monate hat hier eine Kursverdopplung stattgefunden. Auch hier sehen wir in dieser Oktober-November-Phase sehr schön, dass die pinke Linie, die 38-Tage-Durchschnittslinien, als Unterstützung gedient hatte, als Sprungbrett genutzt wurde. Und seitdem geht es eigentlich fast senkrecht nach oben. Und wenn ich Ihnen gerade bei Gold gesagt hatte, um ein Ausmaß einer Überhitzung darzustellen und bei Gold die 200-Tage-Linie gut 35% entfernt liegt, naja, dann schauen wir mal hier bei Silber. Die 200-Tage-Linie liegt momentan bei gut 47,5 US-Dollar. Das heißt, sie ist etwa 130% entfernt. Also das nenne ich mal wirklich eine senkrechte extreme Rallye mit definitiv momentan massiven Überhitzungserscheinungen. Und mein Fazit lautet, wenn die gerade gezeigte Goldrallye meiner Meinung nach heiß läuft, dann verglüht Silber gerade. Noch dramatischer wird es, wenn wir uns auch die Kursentwicklung von Silber in den letzten 5 Jahren auf der strategischen 5-Wochen-Ebene anschauen. Weil da ist über mehrere Jahre gefühlt auch relativ wenig passiert. Und vor allem ist bis in dieses Frühjahr hinein relativ wenig passiert. Wir hatten dieses Frühjahr noch Kurse um die 30, also dieses Frühjahr heißt, Entschuldigung, Frühjahr 2025, also vor etwa knapp einem Jahr, etwa von 30 US-Dollar. Wir sind jetzt eben bei den 110. Also es fehlen nicht mehr viele US-Dollar. Dann hat sich Silber innerhalb eines Jahres vervierfacht. Und damit ist auch klar, ein riesiger Abschnitt zu den Durchschnittslinien. Und die Indikatoren gehen auch senkrecht in die Höhe, die glühen auch. Also was da passiert, das ist definitiv brutal, wenn ich das so sagen darf. Und neben der Kernbemerkung, dass Trends an den Börsen häufig länger dauern als gedacht, möchte ich auch, als ich in der Jahresauftaktsendung über die Rohstoffbewegungen gesprochen hatte, ich hatte Ihnen Kupfer mitgebracht, auch nochmal Ihnen eine weitere Weisheit mitgeben. Unterschätzen Sie die Volatilität der Anlageklasse Rohstoffe, und dazu gehören dann auch die Edelmetalle, unterschätzen Sie bitte einfach diese Volatilität nicht. Wir können nicht die Volatilität, die wir von den Aktienmärkten kennen, bei denen es in der Regel auf Indexebene Kursschwankungen dann über mehrere Monate von 10, 15, vielleicht auch mal 20% gibt, was so in der Regel das Häufige ist. Gewöhnen Sie sich grundsätzlich bei Rohstoffen daran, das kann durchaus mal 30%, 40%, 50% und wie hier gerade sehen, eben noch mehr auch innerhalb von kurzen Zeiträumen sein. Die Kursbewegungen bei Rohstoffen, auch bei den Edelmetallen, sind einfach größer als an den Aktienmärkten. Das sollte man bitte nie vergessen. Und hier diese beiden Beispiele habe ich Ihnen mitgebracht, damit ich Ihnen zeigen kann, dass eben nicht auf dieser Welt gerade alles fein ist, dass wir die geopolitischen Krisen haben, dass wir letzte Woche kurz vor dem, sozusagen ja fast vor dem Zerfall des NATO-Bündnisses standen, dass wir ein Misstrauen in die Papierwährungen haben über die rekordhohe Verschuldung der Staaten und die Schuldentragfähigkeit. USA sei hier ein Beispiel. Wir sehen es an den Kapitalmärkten in der Summe eigentlich nicht. Wir kommen nachher noch einmal dazu. Die Überschrift lautete für heute ja auch Aktienmärkte robust. Aber alle diese Dinge spiegeln sich unserer Meinung nach vor allem im Kursverhalten bei den Edelmetallen wider. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Noch einmal, Meldungen, keine Ruhe in Sicht. Ich hatte Ihnen in den letzten Wochen schon mehrfach die Situation am japanischen Rentenmarkt dargelegt, die ganz drastischen Zinssteigerungen am japanischen Rentenmarkt, die, während die Zinsen bei uns in der Eurozone in den USA seit einem Jahr eher seitwärts verlaufen, dort am Steigen sind, bei gleichzeitiger Yen-Schwäche, was unserer Meinung nach nicht so ganz gepasst hat und ich auch im Ausblick für dieses Jahr 2026 unter anderem sagte, eventuell hat dieses Japan, japanischer Rentenmarkt, japanische Währung, das Thema eventuell das Potenzial für Unruhe an den Märkten zu sorgen. Und seit letztem Freitag und am Wochenende haben wir auch darauf einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Wie lautet die Meldung? Japan deutet gemeinsames Eingreifen am Devisenmarkt mit den USA an. Rate Checks, verbale Warnungen und demnächst erneute Stützungskäufe für den schwachen Yen durch die Bank of Japan. Also was ist passiert? Ich sagte ja, ich konnte in den letzten Wochen diese weitere Schwäche des Yens trotz weiter steigender Zinsen nicht so ganz nachvollziehen. Und wir hatten am Freitagnachmittag erlebt in den USA, dass die amerikanische Notenbank sich bei Banken in den USA nach deren Kursen für den US-Dollar-Yen erkundigt hatte, um schon ein wenig Sensibilität in diesen Devisenmarkt zu bringen. Und wir hatten am Wochenende dann die ganz klare Botschaft aus Japan heraus, dass man bereit ist für Deviseninterventionen, um diese fortwährende Yen-Schwäche zu beenden. So, und wie sieht das aus? Bringt mich direkt zu unserem vierten Punkt. Unruhe an den Devisenmärkten, US-Dollar-Yen. Schauen wir direkt hier hinein in den Kursverlauf wieder hier der letzten Monate. Wir haben uns in den letzten Wochen, eigentlich fast bis zur letzten Woche, mit einem Anstieg des Dollars zum Yen, also wenn diese Kurve nach oben geht, dann steigt der Dollar und der Yen wird schwächer, den Bereich von fast 160 erreicht. Und die Überschrift, die ich dafür gewählt habe, bei 160 gehen die Warnlampen an, bedeutet zum einen erst einmal technisch betrachtet, das sah aus wie ein intakter Aufwärtstrend. Allerdings, die letzte Bewegung in den letzten Wochen, der Anstieg Richtung 160, wurde im unteren Teil der Grafik vom MACD schon nicht mehr mitgetragen. Also eine negative Divergenz im MACD als eine erste technische Warnung für diesen Kursanstieg. Und so wie es aussieht, scheinen im Bereich Dollar-Yen 160 die Toleranzschwellen für ein freies Floaten der Währung erreicht zu sein und man ist bereit, sowohl auf japanischer Seite, aber scheinbar auch auf amerikanischer Seite, diese Bewegung zu beenden und aktiv in den Markt einzugreifen. Und was ist dann passiert am Freitag und eben am Montag zum Wochenauftakt? Relativ deutliche Kursverluste für den US-Dollar zum Yen, diese zwei Kerzen, die man sehen kann, von eben diesen knapp 160 auf etwa Werte von 154. Wir haben dann 2-3% Abwertung sozusagen des US-Dollars oder Aufwertung des Yens in 1-2 Tagen gesehen. Das ist viel und das ist wieder so etwas, wo wir gewisse Entwicklungen an den Kapitalmärkten sehen, die inzwischen an Punkte angekommen sind, die eventuell weiter eben für Unruhe sorgen können. Und neben der kurzfristigen Kurzbetrachtung US-Dollar-Yen gerne auch hier noch einmal die strategische Ebene der letzten Jahre. Und hier sehen wir im Jahr 2024 hatten wir einen Höchststand von gut 160. Ich glaube, es waren genau etwa um die 162. Januar 25 auch nochmal. Und wir sind jetzt dort wieder angekommen. Bedeutet aber auch hier, dass die Notenbanken scheinbar nicht bereit sind, eine weitere Schwächung des Yens, die vor allem vor dem Hintergrund der inzwischen massiv gestiegenen Zinsen in Japan gar keinen Sinn machen, zu tolerieren. Also drohende Intervention der Notenbanken beenden vorerst zumindest einmal die Yen-Schwäche. Aber auch hier sehen wir, hier passiert etwas, das das Potenzial hat, für Unruhe zu sorgen. Jetzt können Sie natürlich sagen, Herr Winkler, das ist ja alles schön und gut, USA, Japan, Dollar, Yen, ich bin Euro-Anleger und dann vielleicht noch im Dollar, also Euro-Dollar würde mich vielleicht mehr interessieren als diese Dollar-Yen-Bewegung. Ich möchte Ihnen zum einen damit zeigen, wie verzahnt und vernetzt die internationalen Kapitalmärkte sind und zum zweiten, welche Wechselwirkungen davon ausgehen. Und insofern kann ich Ihre Frage sehr gut nachvollziehen und dann schauen wir doch bitte direkt auf Euro-US-Dollar. Und dort ist eigentlich, obwohl wir seit dem gesamten Sommer immer wieder von dem Thema Dollarschwäche, Vertrauensverlust in den Finanzplatz USA reden, in diesem Währungspaar Euro-US-Dollar seit dem letzten Sommer gar nichts passiert. Weil das, was passiert war, war im ersten Halbjahr 2025 passiert. Dort hatten wir einen Anstieg des Euro von Werten von etwa 1,03 in den Bereich 1,17, 1,18. Und wenn wir in das Kursverhalten seit Sommer, seit Juli schauen, ist das in einer Bandbreite von etwa 4 Cent, etwa 1,14 bis 1,18, einfach nur seitwärts verlaufen. Da ist überhaupt nichts mehr passiert. Aber genau in diesen 2 Tagen, in denen wir die Unruhe in dem Währungspaar US-Dollar-Yen gesehen haben, sehen wir dann auch die Wechselwirkung, denn auf einmal wird der Euro fester. Wir sehen einen Kursanstieg auf über 1,18 hinaus. Damit haben wir definitiv die Jahreshöchststände aus dem Herbst letzten Jahres erreicht. Das scheint auch hier jetzt das Thema zu werden, neben der Dollar-Yen-Thematik, ob der Dollar weltweit jetzt auch beginnt zu fallen. Wir sehen im unteren Teil der Grafik, der MACD liefert sogar ein Kaufsignal für den Euro. Und die große Frage, die sich jetzt stellt, und es ist momentan noch etwas zu früh, um die abschließend beantworten zu können, stehen wir denn jetzt erneut am Beginn einer neuen Schwächephase für den Dollar? Also mit weiteren Kursgewinnen für den Euro, dann über 1,20 hinaus und eventuell wieder mit dem leidigen Thema, das wir als Euroanleger im Jahr 2025 hatten, wenn wir im Dollarraum engagiert waren, dass wir letztes Jahr ca. 12% Dollarabwertung zu tragen bekommen hatten, vor allem aus dem ersten Halbjahr 2025. Das ist die Frage. Und neben der rein kurzfristigen Betrachtung, die zeigt, dass auch im Euro-Dollar-Bereich in diesen letzten zwei Tagen etwas passiert ist, schaue ich auch gerne mit Ihnen auf die strategische Betrachtung, auf die Wochenebene und gerne auch ausnahmsweise mal in den Zeitraum der letzten 10 Jahre, nämlich zurück bis 2016. So, und hier können wir sehen, dass zum einen die Höchststände des Euro zum Dollar in den letzten Jahren, einmal im Jahr 2021 bei Kursen von 1,24 lag. Wir hatten, wenn wir noch einige Jahre, noch 3 Jahre weiter zurückgehen, im Jahr 2018 hatten wir Kurse von 1,25. So, das wären erst einmal, falls es wirklich zu dem erneuten Beginn einer US-Dollar-Schwäche kommen sollte, mögliche Anlauf, mögliche Zielzonen, die dann im Bereich circa 1,23 bis 1,25 liegen würden. Also nochmal 3 bis 5, 6 Cent höher. Der Wochen-MACD scheint sogar vor einem erneuten Kaufsignal für den Euro zu stehen. Also ist es auch technisch durchaus möglich, dass der Euro wieder an Stärke, weiter an Stärke gewinnt gegenüber dem US-Dollar. Momentan mit den 2 Tagen und auch jetzt am Dienstagvormittag 1,18,7 ist es noch nicht ganz klar. Aber wir sehen sofort, und deswegen meinte ich das, dass eventuell auch etwas, was in Japan und in den USA passiert, im Dollar-Yen, durchaus das Potenzial hat, auch in anderen Regionen dieser Welt dann eventuell für Unruhe zu sorgen oder Bewegungen auszulösen. Und da sehen wir diese Vernetztheit der internationalen Kapitalmärkte, denn genau in diesen 2 Tagen hat der Euro eben von diesen etwa 1,16 auf die gut 1,18,5, fast 1,19, 2,5, 3 Cent zugelegt und würde auch hier wieder nur bedeuten, dass das Thema Vertrauensverlust in die USA, Herrn Trump, Unabhängigkeit der Fed, Schuldentragfähigkeit, alle diese Themen eventuell sich dann auf einmal wieder in einer erneuten Schwächephase des US-Dollars zeigen würde. Wobei ganz offen gesagt, auch der Euro ist ja nicht wirklich eine wirkliche glanzvolle Währung wie Gold oder der Schweizer Franken. Aber zumindest scheinbar steht eventuell der US-Dollar in den nächsten Wochen und Monaten wieder etwas unter Feuer. Wir bleiben dran. So, und von diesen ganzen Unruheherden auf diese Meldungen, auf diese geopolitische Unsicherheit, auf dieses, ja, an den Rentenmärkten, auf diese Schulden, all das, was einem nicht so gefällt, haben wir gesehen, wer reagiert. An den Währungsmärkten passiert etwas, es passiert vor allem bei den Edelmetallen etwas. Und so lautete ja auch unter anderem der Titel der heutigen Sendung, robuste Aktienmärkte. An den Aktienmärkten passiert da eher nichts. Insofern schauen wir uns unter Punkt 5 unseren heutigen Index der Woche einen Index an, den man auch nicht so häufig sieht, nämlich unseren breiten europäischen Index. Ich sage immer, das Pendant Europas zum amerikanischen S&P 500. Ich rede vom Stocks Europe 600, also die 600 größten Unternehmen Europas, der breit diversifizierte gesamteuropäische Aktienmarkt. Und da schauen wir auch gerne in die Kursentwicklung seit Sommer hinein, die konstruktiv aussieht, um es ganz klar zu sagen. Also nicht nur erst seit Sommer, also peu à peu leicht steigend, immer oberhalb der blauen 200-Tage-Linie. Und dann nach dem Tiefstand, den wir etwa Mitte November hatten, mit Kursanstiegen Richtung Jahresende dann im Dezember auf einen Wert von 580 in diesem Index. Und dann haben wir auch hier, und das ist wieder mein Thema, was ich auch in der letzten Woche für Sie hatte, Favoritenwechsel, Rotation. Es gibt viele Indizes, die gut ausschauen, die konstruktiv ausschauen. Ich hatte Ihnen vor 2 Wochen die Emerging Markets gezeigt. Ich hatte Ihnen letzte Woche in den USA unter anderem den Russell 2000 gezeigt. Ich habe zumindest über den S&P 500 Equal Weight gesprochen, der auch neue Hochs gemacht hat. Ich hatte Ihnen den Euro Stoxx 50 gezeigt, der neue Hochs gemacht hat. Und ich zeige Ihnen heute den Stoxx 600, den breiten europäischen Aktienmarkt, der, Jetzt schauen wir darauf, wie alle diesen heftigen Meldungen beginnen, von Venezuela bis nach Grönland letzte Woche und der NATO-Konfrontation, sich auf die Aktienmärkte auswirken. Nämlich fast gar nicht. Schauen wir hinein. Ja, wir haben natürlich 2, 3 schwächere Tage gehabt, aber die haben den Index nur bis auf einen Kurs von etwa 600 zurückgebracht, nachdem wir vorher 618 waren. Das ist nicht sehr viel, 3%. Und von der technischen Verfassung, wir notieren oberhalb aller Durchschnittslinien. Wir haben noch nicht einmal die 38-Tage-Linie verletzt. Das heißt, das, was die Meldungen, die Schlagzeilen letzte Woche so massiv dominiert hatte und geopolitisch so wichtig war, scheint an den Aktienmärkten keine große Rolle zu spielen. Insofern Aktienmärkte robust, intakte Aufwärtstrends und auch wenn der MACD momentan auf Short ist, was eventuell vielleicht ein wenig Konsolidierungsbedarf bedeutet, sieht die Welt an den Aktienmärkten und damit meine ich, wie gesagt, Emerging Markets, Europas, Teile des Marktes in den USA, die Marktbreite schaut absolut fein aus. Deswegen habe ich auch als Überschrift hier gewählt, Grönland-Schock schnell verdaut. Insofern auch Europas Aktienmarkt in der Summe technisch stark und einwandfrei und zeigt wieder einmal, dass man sich von vielen hektischen Meldungen, vor allem von politischen oder geopolitischen Meldungen, seien sie eventuell noch so wichtig, nicht immer direkt nervös machen lassen sollte, weil wenn die fundamentalen Rahmendaten stimmen, und ich hatte im Jahresausblick für dieses Jahr gesagt, das sieht ganz konstruktiv aus. Wir haben eine expansive Fiskalpolitik, also es wird Geld ausgegeben, es wird sich verschuldet, es wird investiert, das ist gut für die Aktienmärkte. Wir haben expansive Notenbanken, das heißt die Liquidität ist da, das ist gut für die Aktienmärkte. Wir sind momentan gerade in der Berichtssaison, wir erwarten weiter steigende Unternehmensergebnisse dieses Jahr. Das heißt, das Umfeld sieht konstruktiv aus und genau das spiegeln momentan die Aktienmärkte eigentlich weltweit wider. Und insofern bleibt es dabei, Aktienmärkte robust und konstruktiv. Zusammengefasst diese gesamte Gemengelage. Der Grönland-Schock ist an den Aktienmärkten schnell verdaut worden. Wir haben eine gute weltweite Marktbreite. Und damit meine ich eine Masse an Indizes, die konstruktiv und gut und technisch okay ausschauen. In den USA der S&P 500 Equal Weight mit neuen Hochs, der Nebenwerteindex Russell 2000 mit neuen Hochs, Europa habe ich Ihnen gezeigt mit neuen Hochs, Emerging Markets intakte Trends und neue Hochs. Also wir haben in der Summe intakte Aufwärtstrends an den Weltaktienmärkten und das alleine ist schon einmal ein Grund, um auf jeden Fall investiert zu bleiben und wir sind auch in unseren Aktienstrategien investiert. Die Nervosität, die man erwarten könnte, zeigt sich woanders. Edelmetalle mit extremer Kursrallye, das läuft momentan heiß. Unruhe an den Devisenmärkten, da sehen wir diese Sachen, aber nicht an den Aktienmärkten selbst. Und wenn wir noch einmal auf ein mögliches Ende der Yen-Schwäche zu sprechen kommen wollen, unter der Frage, was bedeutet das denn für den japanischen Aktienmarkt? Denn ganz nebenbei, wenn wir uns die Struktur des MSCI World betrachten, neben dem dominierenden US-Markt mit gut 70% Gewicht ist der zweitgrößte Aktienmarkt, wobei groß ist relativ zu sagen, aber auf jeden Fall mit über 6% Gewicht, der japanische Aktienmarkt, der in den letzten Jahren Nikkei inzwischen über 50.000 Punkte auch stark angestiegen ist. Die Frage, wie agiere ich denn dort, falls ich japanische Aktien in meinem Portfolio habe? Denn in den letzten Jahren war es ja tendenziell so, ich habe eine Yen-Schwäche gehabt, also eigentlich auf der Währung etwas verloren, falls ich sie nicht abgesichert hatte. Davon haben besonders exportorientierte Branchen und Unternehmen profitiert. Wenn jetzt aber genau diese Yen-Schwäche zu Ende gehen sollte, bedeutet das eventuell, meine Investments im japanischen Aktienmarkt weniger exportlastig aufzustellen und eher ja, binnenorientierte Sektoren dann zu bevorzugen. Und da rede ich von Banken, von Versicherungen, von Börsen, vom Konsum, vom Tabak. Gibt es genügend Beispiele. Kann also bedeuten, wenn sich diese begonnene kleine Yen-Stärke aufgrund der Interventionen vom Wochenende weiter fortsetzen sollte, werden die bisherigen Favoriten, die exportorientierten Industrietitel, eher wahrscheinlich unterdurchschnittlich abschneiden und eher binnenorientierte Sektoren zu bevorzugen sein. Auch hier wieder das Thema Favoritenwechsel, Rotation. Ja, das war's erst einmal von mir an diesem Dienstagvormittag mit dem Blick in diese Woche hinein. Ich erwähnte, die Berichtssaison, vor allem in den USA, nimmt gerade Fahrt auf. In dieser Woche, vor allem Mittwoch und Donnerstag, werden 4 der großen Mag 7 aus den USA berichten. Und insofern, um zu schauen, wie diese Berichte aufgenommen werden, wie sich die amerikanischen Börsen verhalten, wie die Unruhe an den Devisenmärkten weitergeht, werden wir in dieser Woche, das kann ich Ihnen versprechen, dann ausnahmsweise einen Winklers Wochenschluss machen. Ich werde am Freitagnachmittag noch eine Sonderfolge aufnehmen, weil momentan so viel passiert, möchten wir für Sie relativ nah am Geschehen bleiben und Sie sehr zeitnah informieren. So, das war's endgültig. Ich bedanke mich bei Ihnen, wie immer, für Ihr Abonnement, für Ihr Zuschauen, für Ihre Likes, Ihre Klicks, Ihre Kommentare und verbleibe, wie immer, es war mir eine Ehre, Ihr Michael Winkler.